DW Menschen und Märkte.
Internet der zwei Geschwindigkeiten? Ein Vorstoß der US-amerikanischen Telekommunikationsaufsicht sorgt für einen Aufschrei in der Netzgemeinde. Die Zukunft der Wirtschaft, ein kapitalismuskritisches Buch, macht Schlagzeilen. Und Portugals Wirtschaft 40 Jahre nach der Nelkenrevolution. Wo steht das Land heute? Das sind die Themen im Wirtschaftsmagazin der DW. Ich bin Nicolas Martin und grüße Sie herzlich. Bisher gilt, im Internet werden keine Daten benachteiligt. Das heißt, sie werden nicht langsamer oder eben schneller übertragen als andere. Das verstehen Experten unter dem Schlagwort Netzneutralität. Pläne der US-Aufsicht für Telekommunikation, FCC, sorgen nun für einen Aufschrei. Demnach haben die USA vor, kostenpflichtige Schnellstraßen einzuführen, also bestimmten Daten eben Vorrang vor anderen zu geben. Während die Aufsichtsbehörde FCC dabei keinen Verstoß gegen die Netzneutralität erkennen kann, läuft die Netzgemeinde Sturm, wie Nicole Markwald berichtet.
Die Techies flippen aus, schreibt das Technologieblog Recode in seiner Überschrift und holt im ersten Absatz seines Artikels Kriegsrhetorik hervor. Für die Befürworter der Netzneutralität steht der Atomschlag unmittelbar bevor, heißt es. Die New York Times und das Wall Street Journal hatten zuvor über Pläne der US-Kommunikationsbehörde FCC berichtet. Demnach will die Federal Communications Commission künftig Internetanbietern erlauben, bestimmte Datenpakete schneller durchs Netz zu schicken, gegen einen Aufpreis. Comcast oder Verizon könnten beispielsweise Extraverträge mit Skype oder Netflix abschließen und für mehr Geld diese Datenpakete auf die Überholspur schicken. Wenn Firmen wie der Streamingdienst Netflix oder Amazon, die bislang umsonst ihre Kunden erreicht haben, nun zahlen müssen, wird das auch für die Kunden teurer.
And therefore will end up costing the consumer more.
Tim Wu ist Rechtsprofessor an der Columbia University. Er prägte den Begriff Netzneutralität, einem hehren Prinzip des Internets. Alle Daten, egal welchen Inhalts, müssen gleich behandelt werden. Ob Blogger, Start-up oder gemeinnützige Organisation. Derzeit erreichen alle ihre Leser auf dem gleichen Weg. Sollten die Vorschläge der FCC umgesetzt werden, gäbe es künftig eine Überholspur für bestimmte Datenpakete. Und das, so Tim Wu alarmiert gegenüber dem Radiosender NPR, hätte nicht nur wirtschaftliche Folgen.
I think the worst case is that we see the Internet.
Ich könnte mir vorstellen, dass das Internet als Ort für neue Unternehmen und als Forum für freie Rede verschwindet. Es würde sich wie unser Kabelfernsehen entwickeln. Man bräuchte sehr viel Geld, um überhaupt eine bedeutende Zahl von Nutzern zu erreichen. Das Internet könnte ein exklusiver Ort für Leute mit Geld werden. Alle anderen blieben ungehört.
It's only a forum for the rich to speak. And nobody else gets heard.
Das Schlagwort Zweiklassen-Internet macht die Runde. Netzaktivisten warnen außerdem, dass Provider bestimmte Angebote blockieren oder die Datenübermittlung bewusst bremsen könnten. Für die FCC ist nun Schadensbegrenzung angesagt. Der Chef der Regulierungsbehörde Tom Wheeler beklagte in einem Blog-Eintrag eine große Menge an Fehlinformationen über sein Vorhaben. Wheeler betonte, die FCC werde jene Anbieter bestrafen, die in unangemessener Weise Webseiten benachteiligten. Was allerdings unangemessen ist, hat Wheeler nicht weiter definiert. Die betroffenen Firmen halten sich bislang bedeckt. Nur Netflix, derzeit erfolgreich mit Serien wie House of Cards oder Orange is the New Black, hat sich zu den FCC-Plänen geäußert. In einer Mitteilung hieß es, die Vorschläge seien der direkte Weg, um Konsumenten und Innovation im Netz zu bestrafen.
Nicole Markwald war das aus Los Angeles. Und nach jetzigem Stand sollen die vollständigen Pläne des FCC am 15. Mai verabschiedet werden. Bis dahin wird uns das Thema also sicherlich weiter beschäftigen. Die Zukunft des Internets hat auch die Teilnehmer der Net Mundial im brasilianischen São Paulo beschäftigt. Experten aus rund 80 Ländern haben hier 2 Tage darüber debattiert, wie man das Internet sicherer machen kann. Zu der Konferenz hatte Brasilien nach dem Spähskandal um den US-Geheimdienst NSA eingeladen. Peer von der Wühlbecke.
1200 Experten aus 97 Ländern waren zur 2-tägigen Konferenz Net Mundial nach São Paulo gereist, um über die Zukunft des Internets zu beraten. Staatspräsidentin Dilma Rousseff hatte bewusst verschiedenste Interessensgruppen eingeladen. Regierungsvertreter, darunter 30 Minister, Internetunternehmer, Wissenschaftler und Nichtregierungsorganisationen. Öffentlichkeitswirksam hatte die brasilianische Staatspräsidentin zu Beginn der Konferenz das neue brasilianische Internetgesetz unterzeichnet, in dem Prinzipien, Garantien, Rechte und Pflichten für die Internetnutzung geregelt sind. In dem neuen Gesetz finden sich aber eher Absichtserklärungen, von denen nicht klar ist, ob und wie sie umgesetzt werden können. Während der zwei Konferenztage haben die Experten versucht, allgemeingültige Prinzipien für das Internet aufzustellen und einen Fahrplan zu erarbeiten, in welcher Form das Internet in Zukunft geregelt oder gar regiert werden könne. In der Abschlusserklärung wurde gefordert, die Vorherrschaft der USA über das Netz zu reduzieren und die Aufgaben auf verschiedene Staaten zu verteilen. Ohne die USA direkt zu benennen, wurde die willkürliche und massive Überwachung im Netz verurteilt.
Peer von der Wühlbecke. Und wir bleiben beim Internet. Der Online-Versandhändler Amazon bleibt weiter auf Wachstumskurs. Das zeigen die neuesten Quartalszahlen. Wolfgang Stuflesser über großes Wachstum und überschaubaren Gewinn.
Wachstum um fast jeden Preis. Internetpionier und Amazon-Gründer Jeff Bezos bleibt bei seiner Strategie. Der Umsatz des Konzerns legte im ersten Quartal im Jahresvergleich um fast ein Viertel zu, auf umgerechnet knapp 14,3 Milliarden Euro. Dagegen nehmen sich die umgerechnet rund 78 Millionen Euro Gewinn fast winzig aus, auch wenn das ein gutes Drittel mehr ist als noch vor einem Jahr. Dieser deutliche Unterschied zwischen Umsatz und Gewinn ist bei Amazon nicht neu und bewusst gewollt. Das Unternehmen ist auf ständigem Expansionskurs und investiert in neue Produkte wie den Tablet-Computer Kindle Fire oder in weitere Versandzentren, um die Waren noch ein bisschen schneller zu den Kunden zu bringen. Jüngster Zuwachs in der Amazon-Produktfamilie ist Fire TV, ein Empfangsgerät, um Online-Videos auf den normalen Fernseher zu bringen. Von anderen gibt's das längst, aber Amazon hatte in diesem Bereich bisher keine Erfahrung. Kein Wunder also, dass die Ausgaben für Technologie und Inhalte im abgelaufenen Quartal um 44% gestiegen sind, auf umgerechnet mehr als 1,4 Milliarden Euro. Und Jeff Bezos, der Amazon seit der Gründung vor 20 Jahren leitet, nimmt womöglich schon die nächsten Ziele ins Visier. Das Wall Street Journal berichtet über Amazons Pläne, künftig die Versandpakete gleich selbst auszuliefern, statt Post- und Paketdienste zu beauftragen. Und auch die Gerüchte, Amazon könnte ein eigenes Smartphone auf den Markt bringen, halten sich hartnäckig. An der Art der Amazon-Bilanzen wird sich also wohl auf absehbare Zeit nichts ändern. Riesige Investitionen, um Marktanteile zu gewinnen, und verdient wird später. Zum Beispiel mit dem Streamen von Filmen und Fernsehserien und dem Verkauf digitaler Musik und elektronischer Bücher.
Wolfgang Stuflesser. In den USA, dem Herz des Kapitalismus, haben im Jahr 2012 10% der Bevölkerung die Hälfte aller Einkommen generiert. Das ist das Ergebnis von Studien des französischen Forschers Thomas Piketty. Laut Piketty sei das die größte Kluft zwischen Arm und Reich seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Seine nüchterne Schlussfolgerung: Ich fürchte, wir haben ein politisches Problem. Die Politik hört Piketty mittlerweile zu, vor allem seit sein Buch Capital of the 21st Century zum Kassenschlager in den USA geworden ist. Andreas Horchler berichtet aus Washington.
Auf seiner Lesereise durch Amerika und die US-Fernsehstudios sagt der französische Forscher von der Paris School of Economics meist relativ einfache Dinge. R ist größer als G, hat er ausgerechnet, die Rendite auf Vermögen höher als das Wirtschaftswachstum, also werden die Reichen immer reicher, die Mittellosen haben kaum noch Aussicht voranzukommen. An der Spitze der Vermögensverteilung sind die Guthaben in den letzten 30 Jahren dreimal so schnell gewachsen wie die US-Wirtschaft, legt Piketty im Sender Bloomberg dar.
The top of the wealth distribution has been rising three times as fast as the size of the US economy in the past 30 years.
Der Mann mit dem sympathisch französischen Akzent findet deshalb Gehör, weil seine Arbeit über den Verdacht linker Panikmache erhaben zu sein scheint und er schlicht Zahlen sprechen lässt. Er hat nämlich statistische Daten aus dem 19. und 20. Jahrhundert ausgewertet. Eine solche Untersuchung war den Ökonomen wohl zu historisch und den Geschichtswissenschaftlern zu wirtschaftlich. Also hat bisher noch niemand die Daten über Einkommen und Vermögen ausgewertet, sagt Piketty.
I guess this was too historical for economists and too economic for historians. So nobody was collecting this historical data on income and wealth.
Amerika ist fasziniert. Die Buchhandlungen sind bei den Lesungen proppenvoll. Capital in the 21st Century ausverkauft. Auch Finanzminister Jack Lew wollte sich in Washington mit dem Autor treffen, der datenreich dargelegt hat, warum der Westen und damit die USA mit ungezügeltem Wirtschaftsliberalismus auf dem Holzweg sind. Auch Barack Obama sieht eine gefährliche und wachsende Barriere beim sozialen Aufstieg. Die gefährdet nach Ansicht des Präsidenten die amerikanische Übereinkunft, dass jeder, der hart arbeitet, Aufstiegschancen hat.
And that is a dangerous and growing inequality and lack of upward mobility that has jeopardized middle class America's basic bargain, that if you work hard, you have a chance to get ahead.
Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman hält Capital in the 21st Century für das wichtigste Wirtschaftsbuch des Jahres oder sogar des Jahrzehnts. Er meint, in dieser Analyse steckt eine Tiefe, da wird eine solche intellektuelle Grenze erreicht, dass es für Nicht-Ökonomen kaum nachvollziehbar ist.
There is a level of depth in this analysis, a sense of intellectual frontiers opening that is hard to explain unless you're in the business yourself.
Piketty präsentiert keinen Abgesang auf den Kapitalismus. Er hält die Motivation, Vermögen aufzuhäufen, für wichtig. Aber er zeigt zahlen- und kenntnisreich auf, dass der immense Wohlstand nicht richtig verteilt ist. Der Ausweg: eine Vermögenssteuer, die mit dem Reichtum steigt. Viele Amerikaner scheinen die Nachricht zu hören und lesen zu wollen. Eine Umsetzung der Ideen aus Frankreich würde die Abkehr von konservativen Vorstellungen der Wirtschaftspolitik der letzten 30 Jahre bedeuten. Capital in the 21st Century wurde in Teilen der amerikanischen Wirtschaftspresse auch verrissen, weil Pikettys Zahlen angreifbar, seine Lösungen utopisch seien und weil er Alternativen zu seinen Ideen nicht einmal erwähne. Dem Verkauf hat das nicht geschadet.
Andreas Heuchler. Und wir blicken nach Portugal. Das Regieren beruht auf zwei Dingen: Zügeln und Betrügen. Mit diesen Worten kommentierte der portugiesische Schriftsteller und Nationalheld Fernando Pessoa die Politik in seinem Heimatland. Obwohl Fernando Pessoa schon im Jahr 1934 starb, sollte er wohl noch lange Recht behalten. Denn Portugal war bis 1974 eine Diktatur und wurde mit harter Hand und ohne Rücksicht auf Verluste geführt. Erst mit der Nelkenrevolution vor heute genau 40 Jahren setzten die Portugiesen der Diktatur ein Ende. Der weitgehend unblutige Aufstand ging in die Geschichte ein und wird jedes Jahr gefeiert. Dieter Reg fragt nach, wie steht das Land 20 Jahre danach wirtschaftlich da und welche Entwicklung hat es hinter sich?
Die Finanzkrise hat Portugal mit voller Wucht getroffen. Angesichts seiner drohenden Staatspleite musste das Land im Frühjahr 2011 den Euro-Rettungsschirm in Anspruch nehmen. Die Arbeitslosigkeit stieg auf über 15%. Unter dem Regiment der Troika aus EU-Kommission, EZB und Internationalem Währungsfonds wurden unter anderem Sozialleistungen und Feiertage gestrichen. Der Staatshaushalt wurde gekürzt, die Abgaben erhöht. Auf der Tagesordnung stand nur noch ein Wort: Sparen. Ein Szenario, das sich die Anhänger der Nelkenrevolution vor 40 Jahren sicher nicht gewünscht hatten, als sie die Aufbruchshymne Grândola Vila Morena anstimmten. Die Nelkenrevolution war nicht nur das Ende der Diktatur, sie war auch ein wirtschaftlicher Entwicklungs- und Modernisierungsschub mit ungünstigen Voraussetzungen, wie Carsten Pschesky, Chefvolkswirt bei der ING DiBa Bank, erinnert.
Portugal hat einfach nicht diese industrielle Tradition gehabt, wie wir sie in Deutschland kennen. Es gab unter der Diktatur keine Industrie. Das heißt, man hatte auch nur 40 Jahre Zeit, eigentlich, um einen Industriekern aufzubauen, den wir in Deutschland seit 150 Jahren kennen.
Trotz schwerer Startbedingungen trat Portugal bereits 1986 der EU bei. Sie hieß damals noch Europäische Gemeinschaft. Von Anfang an war Portugal dann Mitglied der Eurozone. Wirtschaftlich versuchte das Land mit niedrigen Löhnen zu punkten. Eine Rechnung, die in den 90er Jahren durch den Zustrom ausländischer Investoren auch einigermaßen aufging. Dann jedoch brach das Modell unter anderem wegen der neuen Billiglohnkonkurrenz aus den ehemaligen Ostblockländern zusammen. Durch die Euro-Einführung musste Portugal zusätzliche Wettbewerbsnachteile hinnehmen. Dem Sturm der Finanzkrise war das schwache portugiesische Wirtschaftssystem dann gar nicht mehr gewachsen. Doch inzwischen sieht Ralf Solveen, Analyst der Commerzbank, wieder Licht am Ende des Tunnels.
Und wenn man sich eben auch die wirtschaftliche Entwicklung in den letzten Monaten anschaut, sieht man, dass offensichtlich Portugal das Schlimmste hier hinter sich hat. Mit anderen Worten, die wirtschaftliche Lage hat sich verbessert und auch der Blick der Investoren auf Portugal hat sich in den letzten Jahren deutlich geändert.
Und das liegt für Carsten Pschesky von der ING DiBa Bank auch daran, dass Portugal beim Kampf um Investoren erneut ein altes Argument ins Rennen bringt.
Da muss man leider Gottes konkurrieren mit einem niedrigen Lohn. Müssen wir auch ganz ehrlich sein, das ist natürlich in den letzten Jahren passiert. Man hat versucht, das Lohnniveau noch mal weiter zu drücken, um so Arbeitsplätze zu bekommen in Portugal.
Für Ralf Solveen ist diese Rechnung bislang aufgegangen. Unter anderem wurden zahlreiche Autozulieferer ins Land geholt. Der Commerzbank-Analyst erwartet für Portugal in den nächsten Jahren ein stärkeres Wachstum als für die übrigen Euro-Länder. Aber
es gibt weiterhin Schwachpunkte wie eine relativ geringe Ausbildung der Bevölkerung. Alles das sind sicherlich Sachen, die in den nächsten Jahren angegangen werden, damit es eben nicht nur einen kurzfristigen Schub hier eben wieder gibt durch die verbesserte Wettbewerbsfähigkeit, sondern dass Portugal auch langfristig hier auf einem besseren wirtschaftlichen Fundament steht.
Nicht zuletzt auch deswegen, um mit einer tatsächlich gestärkten Wirtschaft der Wucht einer möglichen neuen Krise besser trotzen zu können.
Dieter Reg über die portugiesische Wirtschaft 20 Jahre nach der Nelkenrevolution. Und damit endet auch das Wirtschaftsmagazin der DW für heute. Wir sind in der kommenden Woche wieder für Sie da. Die Technik hatte Gerd Georgi. Mein Name ist Nikolaus Martin. Machen Sie's gut. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.